Willkommen zum DZ Research Podcast. Aktuelle Kapitalmarktentwicklungen Woche für Woche auf den Punkt gebracht.
Kaum ein Thema treibt die Kapitalmärkte gerade so stark an wie die Frage, welche Branchen profitieren von der künstlichen Intelligenz und welche geraten unter Druck? Heute schauen wir auf einen Sektor, der auf den ersten Blick genau zwischen diesen beiden Welten steht, die Life Science Zulieferer. Also die Unternehmen, die Geräte, Reagenzien, Verbrauchsmaterialien und Auswertungssoftware für Pharmaforschung, Bioproduktion und Diagnostik liefern. Ist KI hier ein Wachstumstreiber oder eher ein Nachfragerisiko? Darüber sprechen wir heute mit Sven Kürten, Healthcare-Analyst in der Gruppe Aktienindustrie, und mit Peter Spengler, unserem Pharma- und Chemieanalysten.
Hallo Olli.
Hi. Mein Name ist Oliver Finger und ich bin Analyst im Team Anlagestrategie und Privatkunden. Ja Sven, fangen wir mal an gleich mit dir. Ihr habt ja eine neue Branchenstudie veröffentlicht mit dem Titel KI im Life Science Sektor, mehr Freund als Feind. Der Titel klingt ja schon irgendwie nach einer klaren Botschaft. Also fangen wir mal ganz von vorne an. Worum geht es in eurer Studie und wie lautet eure Kernthese vielleicht mal?
Ja, hi Olli, danke erstmal für die Einladung. Ja, gerne. Unsere Leitfrage war, was macht KI mit der Life Science-Zulieferindustrie? Das ist ja ein Thema, was die Märkte umtreibt, was viel in der Presse diskutiert wird. Und wir haben jetzt einfach mal geguckt, ist es ein Wachstumstreiber oder ist es ein Nachfragerisiko? Also Freund oder Feind? Und auf den ersten Blick wirkt der Sektor ja verwundbar. Denn im Grunde können KI-Modelle schon Millionen von Wirkstoffkandidaten virtuell durchtesten. Und damit kommt natürlich der Verdacht auf, dass ich in Zukunft viel weniger physische Experimente brauchen werde, weniger Geräte brauchen werde, weniger Reagenzien brauchen werde. Und damit ist die Frage, kann so ein Geschäftsmodell letztendlich kollabieren? Mhm. Aber da ist unsere Antwort ganz klar, wir sehen das nicht so. Mhm. Wir sind der Meinung, es ist deutlich mehr Freund als Feind. Und wir sehen eher einen Shift von dem reinen Mengengeschäft hin zu höheren Teilen der Wertschöpfungskette. Wir sehen weniger sinnlose Screening-Runden, dafür mehr hochwertige, standardisierte Experimente und mehr Automatisierung in der Datenauswertung. Und bei manchen Sachen, wie zum Beispiel Biopharmaproduktion, ist ganz klar ein reiner Wachstumstreiber. Also da ist zum Beispiel sehr positiv. Und zusätzlich ist es auch so, dass die Regulierung die etablierten Anbieter schützt. Einfach deswegen, weil es da sehr hohe oder sehr starke Vorschriften gibt, mhm, und man da nicht einfach so reinstürmen kann. Und deswegen ist das ein klarer Schutz für die etablierten Anbieter, trotz KI.
Okay, das klingt schon mal nach einer klaren Ansage. Du hast ja gerade angedeutet, dass ihr die Wirkung von KI in mehreren Bereichen untersucht habt. Kannst du uns mal kurz mitnehmen, wo überall greift denn KI in dieser Branche?
Ja, wir haben im Grunde 6 Felder identifiziert. Die nenne ich mal kurz, das ist die Wirkstoffforschung. Hier sehen wir eigentlich das größte Disruptionsrisiko halt durch virtuelle Experimente. Aber auch da sagen wir, es wird vor allem das einfache Massengeschäft vielleicht überflüssig, aber nicht das hochwertige Geschäft, wo Unternehmen das größte Geld verdienen. Dann haben wir die fortgeschrittenen Zellmodelle. Da geht es darum, letztendlich Tierversuche letztendlich zu ersetzen. Und das ist natürlich eigentlich eine sehr positive Sache. Da ist die KI auch, wird auch eine große Rolle spielen. Aber die Unternehmen bleiben mit ihren Geräten und Reagenzen ganz wichtige Datenlieferanten, um die Modelle zu füttern. Insofern gehen wir nicht davon aus, dass eine Ersetzung stattfindet, sondern auch eher ein Shift. Mhm. Und wer da gut positioniert ist, wird auch profitieren. Dann haben wir die Biopharmaproduktion, da habe ich es eben schon gesagt, sehr positiv und reiner Wachstumstreiber. Sage ich später noch was zu. Dann haben wir die Bioinformatik und Genomik. Auch da, die Sequenzierung ist ja sehr günstig geworden. KI ist jetzt ein Wahnsinnstreiber letztendlich bei der Interpretation der Daten. Mhm. In Summe, wer da gut aufgestellt ist, wird auch da zu den Gewinnern gehören. Wir haben allerdings ein gewisses Disruptionsrisiko durch so Open-Source-Modelle, dass das Ganze so ein bisschen demokratisiert wird. Das ist ein bisschen zweischneidiges Schwert. Mhm. Trotzdem überwiegen auch hier die Chancen. Dann haben wir noch die klinische Diagnostik. Massentests werden vielleicht etwas weniger werden, aber wir werden weiterhin testen und der Wert pro Test steigt. Es wird höherwertig werden, wir werden eine bessere Dateninterpretation durch die KI haben. Und dann halt bei den internen Effizienzunternehmen selbst. Und hier sehen wir eigentlich bei allen Unternehmen große Chancen durch eine bessere Planung der Produktion, durch eine bessere Planung der Logistik, diese ganzen Dinge, einen besseren digitalen Vertrieb. Also da sind sicherlich fast nur Chancen da, sodass wir in Summe sagen, bei 4 von 6 Bereichen überwiegen die Chancen ganz klar.
Okay, ja. Genomik hast du angesprochen, das ist DNA-Forschung, oder? Für unsere Zuhörer, oder?
Ja, so könnte man es nennen, ja. Okay. Vereinfacht gesagt, ja.
Peter, zu dir mal. Du bist ja der Pharma-Analyst im Team. Sven hat ja gerade diese Wirkstoffforschung als den Bereich mit dem größten Disruptionsrisiko angesprochen. Kannst du uns mal etwas näher beleuchten, was passiert da eigentlich und wie ernst ist die Bedrohung wirklich?
Ja, Olli, ich würde gerne auf vier Aspekte in meiner Antwort eingehen. Erstens mal Ausgangspunkt, welche Vorteile hat die KI entsprechend in der Wirkstoffforschung? Also virtuelle Computermodelle durchsuchen heute Millionen von Wirkstoffkandidaten in wenigen Stunden. Das ist ungefähr 10 Millionen Mal schneller, als das ein klassisches Labor eben machen kann. Mhm. Und drei Viertel der Biotech-Firmen nutzen KI bereits für Proteinstruktur Vorhersagen. Also das mal so zum Ausgangspunkt. Welche ersten Erfolge sind nachgewiesen? Also es gibt zum Beispiel einen Wirkstoff gegen Lungenfibrose. Das ist eine schwere Lungenerkrankung. Mhm.
Okay.
Und der wurde jetzt in 18 Monaten gefunden. Also normalerweise braucht man da 2 bis 4 Jahre dafür. Mhm. Und es gibt auch ich sag mal, das erste KI-designte Molekül, das nach 12 Monaten in eine klinische Studie überführt werden konnte, was eine Wahnsinnszeit ist. So, der dritte Punkt ist dann der Realitätscheck, also wo liegen die Grenzen der KI, das ist ja auch ein großes Thema der Studie generell. Also es ist keine Revolution aus unserer Sicht, sondern eine Evolution. Und der Zeithorizont, sage ich mal, sind so 3 bis 5 Jahre. Wir glauben nicht oder wir sind eigentlich sicher, dass es keine vollautonomen Labore ohne Menschen geben wird und dass jede KI-Hypothese auch nochmal durch den Menschen oder durch eine menschliche Aufsicht, sage ich mal, überprüft werden muss. Mhm. Und bei komplexen Vorhersagen über das Verhalten im Körper hat auch die KI ihre Grenzen, sage ich mal. Und jetzt so viertens, was ist jetzt eigentlich, wer verliert, wer gewinnt? Verlierer sehen wir das billige Massengeschäft, weniger Bedarf an einfachen Labormaterialien, was ja eigentlich gut ist für die Industrie, sage ich mal, in der frühen Phase, weil eben viel virtuell jetzt simuliert werden kann. Gewinner ist eher das teure Spezialgeschäft, was eigentlich eher gut ist für die Unternehmen. Und wir gehen davon aus, bei einer stabilen Nachfrage nach zertifizierten Spezialprodukten, dass wir da eher positive Effekte haben, weil diese Tests auch streng reguliert sind und sich nicht im Computer simulieren lassen.
Mhm. Ja, Sven, jetzt mal zu diesem positiven Fall, den du vorhin schon angeteasert hast. Die biopharmazeutische Produktion, warum ist KI hier ein reiner Wachstumstreiber und nicht, wie man vielleicht befürchten könnte, ein Substitutionsrisiko?
Also erstmal vorab, die biopharmazeutische Produktion ist einer der größten Teilmärkte für die Life Science-Zulieferer, also ein sehr wichtiges Segment. Und das ist ein Segment, was sehr stark wächst, weil ich immer neue Biopharmazeutika habe, vor allen Dingen aber immer neue Biosimilars, das sind diese biologischen Nachahmerprodukte, die immer stärker kommen. Und da habe ich einen großen Bedarf halt. Und das Kernprinzip ist, dass die KI die Prozesse optimiert, ohne den Bedarf an Verbrauchsmaterialien zu senken. Der steigt sogar eher noch durch eine bessere Anlage. Mhm. Und das kann man sich so vorstellen, es wird ein digitaler Zwilling erzeugt von dem Produktionsprozess und der wird dann von der KI mit Millionen Parametern immer wieder durchgerechnet und optimiert. Mhm. Und dann habe ich nachher in der Realität eine Anlage, die sehr viel besser arbeitet. Mhm. Und das Gleiche gilt auch für die Qualitätskontrolle. Normalerweise ist es so, am Schluss gucke ich, was schiefgegangen ist und schmeiße die Sachen raus. Jetzt kann ich mit der KI schon im Produktionsprozess, mit einer Feedbacks bei der Qualitätskontrolle, das schon optimieren, sodass der Ausschuss auch viel geringer wird. Und ich habe diese Sachen halt enorme Verbesserungen. Ich habe, Studien sagen, 10-20% höheren Ertrag. Da gibt es aber Unternehmen, die stellen schon sehr, sehr viel höhere Zahlen in den Raum.
Ja.
Die sind noch nicht verifiziert, aber ich glaube, man kann noch mit deutlich höheren Zahlen von deutlich höheren Zahlen in dem Bereich ausgehen. Dann habe ich eine 30-50% weniger Schwankungen bei den Chargen, also bei der Qualität. Und ich habe eine 30-40% schnellere Prozessentwicklung. Also im Grunde nur Vorteile. Ich brauche sogar noch mehr Verbrauchsmaterialien und daher für die Hersteller ein reiner Wachstumstreiber.
Mhm. Peter, nochmal zu dir. Ein anderer Bereich, den ihr euch auch angeschaut habt, ist ja diese klinische Diagnostik. Da hört man ja auch viel über KI-gestützte Bluttests und Alzheimer-Früherkennung und so weiter. Was tut sich da konkret und was bedeutet das für die Branche?
Ja, Olli, sorry. Das ist eine gute Frage. Ich habe die Antwort auch wieder in 4 Punkte gegliedert. Also erstmal, welches Potenzial hat hier die KI? Also die KI ist kein Risiko für die Diagnostik, sondern ein klarer Wachstumstreiber aus unserer Sicht. die Tests liefern dank KI mehr wertvolle Daten und können viel breiter eingesetzt werden. Aber der physische Test im Labor bleibt weiterhin notwendig. Dann der zweite Aspekt oder zweite Punkt. Was sind denn generell die vier großen Wachstumstreiber der klinischen Diagnostik? Also einmal eben KI-gestützte Pathologie. Computer führen Gewebeproben, Molekulartests und Patientendaten zu einem präzisen Gesamtbild zusammen. Also so eine Art Fusion. Dann die Begleitdiagnostik, Spezialtests, die genau bestimmen, welche zielgerichteten Krebstherapie bei welchen Patienten wirken sollen. Dann gibt es die sogenannte Flüssigbiopsie, Englisch Liquid Biopsy. Das sind Bluttests, die kleinste Spuren von Krebszellen nach einer OP nachweisen. Extrem schnelles, zweistelliges Wachstum in dem Bereich. Also der dritte große Treiber und der vierte sind Schnelltests im Krankenhaus, sogenannte Multiplex-Tests, die innerhalb weniger Stunden über eine Vielzahl von Erregern entsprechend Auskunft geben. So, du hast es erwähnt, jetzt drittens, ein Highlight ist die Alzheimer-Früherkennung per Bluttest. Mhm. Und diese Technologie steht vor einem großen Durchbruch. KI-gestützte Reihenuntersuchungen könnten die Testzahlen explosionsartig steigern. Also das wäre ein massiver Hebel. Aktuell sprechen wir von wenigen Millionen Tests. Aktuell, Alzheimer ist ja ein Riesenproblem für die westlichen alle Gesellschaften. Ja. Und wenn dieser Bluttest zur Routinevorsorge für Menschen ab 50 wird, bedeutet das hunderte Millionen zusätzlicher Tests pro Jahr, allein in den USA und Europa. Mhm. Ja. Die vermeintliche Bedrohung, also gibt es ein KI-Risiko, ist ja auch immer ein Thema, auch Thema der Studie, das wir da untersucht haben. Also die Sorge, dass KI-Symptomprüfer wie auf Apps, so Smartphones und sowas alles echte Labortests ersetzen, ist unbegründet. Das betrifft höchstens sehr einfache Diagnosen, also da sehen wir eigentlich kein Risiko. Und regulierte Speziallabore sind geschützt. Die gesetzlichen Anforderungen an medizinische Laborergebnisse sind sehr hoch, also da sehen wir auch entsprechend kein Risiko durch eine reine Softwarelösung und so. Als Fazit, KI ist für die Diagnostikbranche ein klarer Freund. Mhm. Und sie macht Tests wertvoller und komplexer, ohne dass wir in Zukunft weniger physische Tests brauchen. Im Gegenteil, die Testmengen werden wahrscheinlich massiv ansteigen.
Okay, ja. Es ist ja wirklich beeindruckend, wie breit, ne, die KI den Sektor, in dem Sektor schon wirkt und auch wie schnell, ne, wenn man überlegt, wie kurz diese Technologie eigentlich erst am Markt ist. Sven, lass uns zum Abschluss nochmal die zentralen Punkte für unsere Zuhörer zusammenfassen. Was ist die wichtigste Botschaft eurer Studie und was heißt es jetzt konkret für Anleger vor allem, die sich für den Sektor interessieren?
Ja, Olli, die Kernbotschaft ist ganz klar, KI ist mehr Freund als Feind für die Branche. Es gibt Verlierer, aber die Gewinner überwiegen bei Weitem. Wir sehen keine Disruption im Silicon Valley-Sinne, sodass zum Beispiel Programmierer mehr gebraucht werden, wie man es in der Softwareindustrie sieht, sondern es ist eher eine Ergänzung. Und die Regulierung ist ein weiterer schützender Faktor für die etablierten Anbieter. Im Grunde kann man sagen, die Chancen und Risiken sind ungleich verteilt. Ich habe viele Gewinner, auch ein paar Verlierer, deswegen muss ich bei den jeweiligen Unternehmen genau unter die Motorhaube gucken, um zu sehen, was bedeutet KI für das jeweilige Unternehmen. Mhm. Aber grundsätzlich, wie gesagt, sehen wir es positiv.
Sehr schön. Prima. Ja, Sven, Peter, vielen Dank für die wirklich aufschlussreichen Einblicke. Man merkt, wie vielschichtig das Thema ist, aber Sven, du hast ja gesagt, wie wichtig es ist, auch speziell beim Einzelunternehmen dann hinzuschauen, wie KI hier wirkt. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Reinschalten und bis zum nächsten Mal. Ihnen hat der Podcast vom 2. Juli 2026 gefallen? Dann freuen wir uns über ein Abo und Ihre Weiterempfehlung. Die rechtlichen Hinweise finden Sie wie immer in unseren Shownotes.